Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Kurz vor dem Wochenende machen wir einen Abstecher auf Davos in die neue Ausstellung vom Kirchner Museum und wir fragen, wie Silvia Hoffmann auf ihr Jahr als Standespräsidentin zurückschaut. Zuerst aber schauen wir auf den Nationalrat, der Nein zur SRG-Halbierungsinitiative sagt. Am Mikrofon ist der Florian Mani. Schön, sind ihr mit dabei. Die SRG-Volksinitiative 200 Franken sind genug verlangt, dass die Radio- und Fernsehabgaben für Haushalte auf 200 Franken pro Jahr abgesetzt werden und Unternehmen sie gar nicht mehr zahlen müssen. Der Nationalrat lehnt die Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Zarina von Wiesenfloh hat mit dem Pro- und Kontralager geredet.
Fast 8 Stunden lang hat der Nationalrat darüber diskutiert. Die Volksinitiative, die verlangt, zum Zerafengebühren auf 200 Franken jährlich zu senken. Und Ende Woche hat der Nationalrat Nein zu dem gesagt. Das freut der SP-Nationalrat John Pult.
Wir leben leider in einer immer gefährlicher werdenden Welt. Fake News, aber auch fremde Mächte, wie beispielsweise Russland, die Desinformation streuen, auch in der Schweiz. Wir haben eine Krise der Medien, sich zu finanzieren, immer weniger Journalistinnen und Journalisten stellen. Und wir haben ein viersprachiges Land, das zusammengehebt werden muss. Und da ist einfach die SRG, die in 4 Sprachen glaubwürdige, solide Informationen, aber auch Unterhaltung, Kultur, Sport etc. für alle Menschen in diesem Land produziert und liefert. Sehr, sehr wichtig.
1,2 Milliarden Franken kriegt SRG mit den Serafengebühren. Das sei wenig Geld zum Journalismus betreiben.
Medien produzieren ist teuer und in der Schweiz ist es ja eine besonders grosse Herausforderung, weil man nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch, auf Italienisch und auf Romanisch Radio, Fernsehen und Internet Inhalt produzieren muss. Und für das ist eigentlich die SRG super effizient und super günstig aufgestellt. Und wenn man sie halbiert, dann hat man nachher weniger als die Hälfte von dem, was man heute hat. Man verarmt medial in der Schweiz. Das Geld würde ja dann nicht zu anderen Schweizer Medien gehen, sondern würde wahrscheinlich einfach mehrheitlich ins Ausland abfließen oder in andere Bereiche.
Ganz anders sieht das der SVP-Nationalrat Roman Hug. Die SRG hätte genug Geld.
Die SRG wird auch nach der Annahme dieser Initiative, je nachdem, wer man fragt, zwischen 650 und maximal 800 Millionen Franken zur Verfügung haben. Das ist eine riesige Summe. Und mit dieser riesigen Summe muss es absolut möglich sein, um alle Landesteile in allen Landessprachen gut zu informieren.
Auch wenn der Nationalrat die Initiative ablehnt, der Roman Hug ist eigentlich dafür.
Es gibt eigentlich 2 Hauptgründe dafür. Erstens, man will die SRG fit machen für die Zukunft. Die SRG ist heute ein riesiges Gebilde und man will sie verschlanken und besser machen für die Zukunft. Und der zweite Punkt, man hat das Gefühl, dass sie zum Teil in der Ausrichtung falsche Sachen produziert.
Mit dem meint er zum Beispiel das Format «Gesichter und Geschichten», das Ende Monat eingestampft wird. Er ist nicht der Meinung, dass Demokratie geschwächt werde, wenn solche Unterhaltungssendungen eingestellt werden. Als nächstes befasst sich der Ständerat mit der Volksinitiative.
Anfangs nächstes Jahr soll dann noch das Stimmvolk sich zum Thema äussern können. Sing- und Musikstunden in Graubünden gehen heute nach Gesetz 60 Minuten. Zahlt werden die Leute, die es unterrichten, aber 45 Minuten und damit schlechter als Primarlehrpersonen. Ein Auftrag aus dem Grossen Rat hat das Gesetz über die kantonale Kulturförderung entsprechend anpassen. Aus dem ist nichts geworden. Jasmin Schneider.
Es war eine emotionale Debatte im Grossrat und eigentlich alle, die das Wort ergriffen haben, sind sich eins gewesen, Musikunterricht ist wichtig. Wie die Leute, die es unterrichten, bezahlt werden, darüber haben sich die Meinungen dann aber geteilt. Mit einem Auftrag hat die SP-Grossrätin Aida Biert wählen, dass Singlehrerinnen und Musiklehrer gleich bezahlt werden wie Primarlehrpersonen. Sie ist selber Musiklehrerin und begründet:
Wir machen eine grosse Ausbildung, eine lange Ausbildung. Die meisten haben den Masterabschluss und kriegen nicht den Primarlehrerlohn. Und das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung.
Die Aida Biert hat das Gesetz mit ihrem Auftrag entsprechend anpassen. Die Bündner Regierung hat das so nicht gutheissen und den Auftrag abgeändert, wie der zuständige Regierungsrat John Domenic Parolini sagt.
Wir hätten eine Auslegeordnung machen wollen, um aufzuzeigen, wie die Situation sich präsentiert. Es geht nicht nur um Löhne und allfällige Anpassungen der Löhne. Es geht allgemein um die Situation, wie sie sich die präsentiert bei den Sing- und Musikschulen im ganzen Kanton.
Die Eitabiert wäre mit dieser Anpassung einverstanden gewesen. Mehr noch, sie ist davon ausgegangen, dass ihr Auftrag im Rat so eher durchkommt.
Mein Auftrag in ursprünglicher Form hätte wahrscheinlich wenig Chancen gehabt, weil alle die Gemeindevertreter die haben eine grosse Angst, dass sie sehr viel mehr zahlen müssen. Das wäre auch der Fall. Aber der Kanton, der könnte mithelfen und die Antwort der Regierung wäre eine grosse Chance gewesen.
Das Argument der zusätzlichen Kosten hat schlussendlich eine knappe Mehrheit vom Grossen Rat überzeugt, um den Auftrag abzulehnen. Darunter der Mitte-Grossrat und Gemeindepräsident von Rezüns, Reto Löpfe.
In einigen Gemeinden, Gemeinde Rezüns gehört dazu, haben wir Probleme mit den Finanzen. Wir sind bereits bei 120 Steuerprozent. Mehr als 25% mehr von unserem Steuersubstrat geben wir bereits in Bildung aus. Das heisst, das kommt aus dem Finanzausgleich oder eben aus dem Defizit. Und deshalb kann ich das Geld nicht ausgeben. Wir haben es nicht.
Erleichterung also auf der einen Seite, eine grosse Enttäuschung auf der anderen Seite bei Eitabiert.
Ja, das ist sehr enttäuschend. Was soll ich noch mehr sagen?
Trotz dieser Niederlage, die SP-Grossrätin will sich weiterhin dafür einsetzen, dass Singlehrerinnen und Musiklehrer fair bezahlt werden.
Im Gesetz bleibt also alles beim Alten. Wir bleiben gerade beim Grossen Rat. Die Juni-Session ist die letzte Session, wo Silvia Hofmann als Standespräsidentin leitet. Im August gibt sie ihr Amt weiter. Schon seit vielen Jahren macht sich Silvia Hofmann für mehr Frauen in der Politik stark. Das ist ihr auch in ihrem Präsidialjahr wichtig gewesen. Jasmin Schneider hat sie im Grossen Rat getroffen und mit ihr auf das Jahr zurückgeschaut. Zuerst wollte sie wissen, wie es der Silvia Hofmann geht.
Mir geht es prima. Es ist streng, die viertägige Juni-Session, aber mir geht es prima.
Als Standespräsidentin haben Sie den Kanton ein Jahr lang repräsentieren. Was sind Ihnen da für alles begegnet?
Also alles Mögliche, vom Fußballturnier bis zum Verein für Musik, von den Musikgesellschaften, natürlich auch Kulturanlässe im engeren Sinn, also Sachen im Kunstmuseum, im Theater, Chur. Aber jetzt gehe ich dann gerade an diesem Wochenende ins Misox zur Eröffnung von Arte Soazza. Also es ist wirklich eine riesige Bandbreite.
Welcher Anlass bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?
Die Jahresversammlung der Bäuerinnen und Landfrauen vom Kanton Graubünden. Jeder Verein oder jeder Verband könnte sich einmal bei diesen Frauen eine Scheibe abschneiden, wie man zum Beispiel eine ganz gewöhnliche Mehrzweckhalle in eine Festhütte verwandelt, wie man stilvoll umgeht mit den Gästen, wie man überhaupt mit der Herzlichkeit alle, mit allen Delegierten und mit den Gästen umgeht und dann auch noch mit diesen Trachten und dem Feierlichen auch noch schön angeleitet war. Es war einfach eine wunderbare Versammlung.
Etwas, was Sie sich für Ihr Präsidialjahr vorgenommen haben, ist, dass Sie verschiedene Frauenvereine aus dem Kanton Graubünden eingeladen haben, hier in den Grossratssaal, um an der Session zuzuhören. Wie sind die Treffen abgelaufen?
Also erstens einmal habe ich gar nicht damit gerechnet, dass es so eine riesige Resonanz ist. Also ich habe ja alle Frauenvereine eingeladen vom Kanton. Und es sind buchstäblich Hunderte von Frauen da bis jetzt. Und es hat ja noch nicht aufgehört. In der August-Session kommen noch mehr. Ich habe einfach festgestellt, auch Frauen, die noch gar nie sich mit Politik befasst haben, geschwiegen denn einmal in diesem Grossratssaal gewesen sind, haben sich interessiert, haben Fragen gestellt, haben nachher gesagt, wow, das ist denn toll gewesen. Also das ist wirklich ein interessanter Nachmittag gewesen oder ein interessanter Tag. Ich habe einfach probiert, das möglichst niederschwellig zu machen und ich habe auch probiert, jeden Frauenverein zu begrüßen und auch zu würdigen, dass sie gekommen sind.
Als Standespräsidentin sind Sie ja gleich immer im Einsatz während einer Session. Haben Sie denn schon auch Zeit gehabt, um sich mit diesen Frauen zu beschäftigen?
Eingeschränkt, nicht jedes Mal. Das muss ich also zugeben. Ich habe mir zwar Mühe genommen, möglichst sie auch persönlich zu begrüßen, aber das ist mir natürlich nicht immer gelungen. Das tut mir auch leid, aber ich habe jetzt schon ein Programm für nach meiner Amtszeit. Ich würde nämlich jedem Frauenverein, der da war, noch mal einen Brief schreiben, mich bedanken für das Kommen und mich anerbieten, zu Ihnen zu kommen und mir noch mal ein bisschen zu erzählen, wie es so ist im Grossen.
Frauen in der Politik, das ist ja immer noch die Unterzahl, wenn man schaut, das hat immer noch viel mehr Männer. Frauen interessieren sich nicht so fest dafür. Haben Sie das Gefühl, die Besuche von diesen Frauenvereinen, haben Sie da etwas bewirken können?
Da bin ich absolut davon überzeugt. Ich habe eigentlich auch diesen politischen Parteien zeigen, wie das möglich ist, auf eine niederschwellige, freundliche Art die Frauen einzuladen. Weil an dem mangelt es nämlich oft. Man kann nicht einfach Frauen fragen, wenn man jemanden braucht für auf die Liste und dann meinen, die sagen die gerade aus dem Stand ja. Man muss die Beziehung aufbauen und man muss die Beziehung pflegen. Und dann kommt das.
Haben Sie mit dem Angebot auch jüngere Frauen können erreichen?
Ja, absolut. Also, es hat immer wieder Vereine gehabt, wo ich gefunden habe. Also, die haben dann also recht viele junge Frauen unter sich. Aber es ist klar, klassische Frauenvereine haben eher mittlere und ältere Mitglieder. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was die machen. Es gibt ganz lässige Projekte, die Frauenvereine machen, die vor allem Jüngere ansprechen.
Sie sind erst die 8. Standespräsidentin vom Kanton Graubünden. Nach weit über 150 Männern, wie fest haben Sie den Gedanken im Kopf gehabt in diesem Jahr?
Also am Anfang habe ich schon ein bisschen darüber nachgedacht und das auch in meiner ersten Ansprache, glaube ich, auch gesagt. Aber nachher ist es mir viel wichtiger gewesen, die Frauen auf der Tribüne jeweils zu begrüßen und denen einfach auch zu demonstrieren. Vorbilder wirken eben. Und wir müssen Vorbilder sein, jedenfalls die, die anfangs da sind. Und dann werden wir sicher noch viel mehr Frauen können begeistern für Politik.
Wenn Sie jetzt so Ihr ganzes Präsidialjahr nochmal Revue passieren lassen, was bleibt Ihnen speziell in Erinnerung?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil es ist noch nicht vorbei. Es geht noch, eigentlich noch 2 Monate. Aber was natürlich schon etwas vom Allerschönsten für mich war, war meine Feier in Münsteyr. Das ist wirklich eine einmalige Sache. Das hat mich zutiefst gerührt, das in meiner Heimat zu machen. Das wird mir immer in Erinnerung bleiben.
Begleitet durch das ganze Jahr hat sie ja ihre Brosche in Form von einer Krone. Jetzt, wenn wir auf den August schauen, legen Sie die denn ab?
Ja, ich denke schon. Also, sobald ich meinen Sitz geräumt habe, nachher wird die Krone wahrscheinlich nicht mehr zu offiziellen Anlässen getragen werden, sondern nur noch privat.
Wie schwer wird Ihnen das fallen?
Überhaupt nicht schwer. Ich finde, ein Jahr ist perfekt, um so ein Amt auszuüben. Es braucht überhaupt nicht mehr. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, dass ich eine super Nachfolgerin habe. Die Valerie Favre-Accola wird das mit Bravour machen und das wird ganz ein weiteres tolles Jahr für die Frauen in der Politik.
Silvia Hoffmann, danke vielmals für das Gespräch.
Danke an Ihnen.
In der August-Session gibt Silvia Hoffmann das Standespräsidium dann an die momentan Vize-Standespräsidentin Valerie Favre-Accola weiter. Mit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert sind neue künstlerische Möglichkeiten entstanden. Möglichkeiten, die der deutsche Maler Ernst Ludwig Kirchner genutzt hat. Zeigt wird das im Kirchner Museum zu Davos. Die Valerie Schlegel war bei exklusiver Führung dabei.
Vor dem Kirchner Museum in Davos haben sich etwa 15 Frauen versammelt. Sie stehen vor verschlossener Tür. Wegen der neuen Ausstellung ist das Museum erst ab dem Sonntag offen. Wir wiederum sind reingekommen. Für uns gibt es heute eine exklusive Führung zur neuen Ausstellung «Zwischen Malerei und Fotografie». Nach der herzlichen Begrüßung kriegen wir ein Glas Wasser. Wir trinken und reden über den Mann, um den es heute geht. Ernst Ludwig Kirchner. Und dann Zuerst geht es in den ersten Raum. Der Boden ist nicht stereotypisch für ein Museum. Wenn man rumläuft, quietscht es nicht. Es knarrt und hallt. Der Boden ist nämlich aus Holz. In der Mitte des Raums stehen in zwei Vitrinen Kameras, die man vor 100 Jahren gebraucht hat. So auch der Künstler Ernst Ludwig Kirchner. Mit diesen Kameras hat er damals Kunst geschaffen. An der Wand sind ein paar Fotografien aufgezeigt. Sie zeigen das Leben des Künstlers. Katharina Beisigel macht heute unsere Führung. Direktorin des Museums, höchstpersönlich. Sie erklärt, um was es im ersten Raum geht. Es ist ein sehr privater Raum. Links an der Wand hängen Bilder von Familie von Ernst Ludwig Kirchner und seine Kinderfotos. Auf einem Bild ist er in der Militäruniform zu sehen. Glücklich sieht er aber nicht aus. Verständlich, denn ihre Fotografie ist 1915. Der Erste Weltkrieg wütet schon. Es sind aber auch frohe Fotografien ausgestellt, wie beispielsweise sein Atelier.
Und natürlich auch die Atelierfeste. Die rauschenden Partys, die die Künstlerkollegen zusammen gefeiert haben, die sind teilweise auch dokumentiert. Das ist natürlich auch sehr schön.
Jetzt geht es in den zweiten Raum. Weg vom Persönlichen hin zur Bündner Natur. Das erste Bild, das wir sehen, ist eine riesige Fotografie. Es zeigt Davoser Landschaft. Katharina Beisigel betont, wie wichtig so Bilder sind, wenn man sie vergleicht. Es mache deutlich, was wir innerhalb von 100 Jahren an Landschaft verloren haben. Weiter in diesem Raum kommen wir zu einem Bild, das der Katharina Beisigel besonders gefällt.
Und wir sehen drei in schwarze Tracht gehüllte Frauen, ganz maskenhafte Gesichter vor einer bunten Landschaft. Wir sehen die Berge, wir sehen die Hütten, ein bisschen Wald, ein unglaublich buntes Bild, das ganz groß eigentlich im Gegensatz steht zu diesen sehr schweren Figuren. Und das Bild fasziniert so sehr, weil es dazu auch eine passende Fotografie gibt. Wir können uns also gleichzeitig die Fotografie anschauen und dann, wie Kirchner das umgesetzt hat.
Im nächsten Raum angekommen steht das Bett. Der Ernst Ludwig Kirchner hat selber geschnitzt, für seine Partnerin Erni. Die Katharina Beisigel geht davon aus, dass sie auch in dem Bett geschlafen hat. Die Museumsdirektorin glaube ich aber auch, dass es nicht bequem gewesen sei. Nachdem wir uns noch eine Weile die anderen Räume angeschaut haben und noch mehr über den Künstler erfahren haben, ist die Führung dann fertig gewesen. Mit einem komischen Gefühl sind wir rausgelaufen. Es ist speziell. Wir haben so viel über eine Person erfahren, die wir eigentlich gar nicht kennen.
Ab dem Sonntag ist die Ausstellung offen. Wir kommen noch zu den Meldungen vom Tag, heute zusammengestellt vom Ruat Schmenzi.
Die Fachhochschule Graubünden, kurz FHGR, hat letztes Jahr so viele neue Studierende gehabt wie noch nie. Bei den Bachelor- und Masterangeboten ist die Zahl der neuen Studierenden rund 8% auf 715 gestiegen. Auch bei den Weiterbildungen ist die Nachfrage gross, teilt die FHGR mit. Dort sind es im Vergleich zum Vorjahr 31% mehr neue Studierende gewesen. Der Hauptgrund dafür sind das Programm mit dem Schwerpunkt künstliche Intelligenz gewesen. Weiter hat es letztes Jahr bei der FHGR auch finanziell wieder besser ausgesehen. Ein Plus von 430'000 Franken hat es gegeben. 2023 war es noch ein Verlust von knapp 2,7 Millionen Franken gewesen. Die Armee soll im Sarganserland präsenter werden. So also will es auf jeden Fall Kommission Armee von der Talgemeinschaft Sarganserland werden, Berg. Bei einem Austausch im Rekrutierungszentrum zu Mels, wo die Gemeindepräsidenten von Mels und Wallerstadt mit dabei waren, ist die sicherheitspolitische Lage diskutiert worden. Laut dem Sarganserländer sei man sich einig, dass die Armee mehr Mittel braucht, um ihre Verteidigungsfähigkeit zu sichern. Dazu zählen milliardenschwere Investitionen in die Ausbildung und in die Ausrüstung. Zum Beispiel die Wallerstadt und die Mels. Die regionalen Militäreinrichtungen sind wichtige Arbeitgeber und sollen langfristig modernisiert werden, heisst es weiter. In der Multisammelstelle in Chur hat es gestern Abend wieder einmal gebrannt. Grund dafür einmal mehr eine Lithiumbatterie. Und das, obwohl sie richtig entsorgt worden ist, schreibt die Stadt Chur. Der Alarm sei kurz nach dem Viertel ab 5 Uhr ausgelöst worden. Die alarmierte Feuerwehr hat die Lage schnell unter Kontrolle gehabt. Warum das Batterie angefangen hat zu brennen, ist noch unklar und wird untersucht. Beim Brand sind Gebäudeteile der Multisammelstelle beschädigt worden.
Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die ganze Sendung gibt es online zum Nachlosen unter radiogriesche.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Die nächste Ausgabe gibt es dann am Montag wieder am 5 ab 5. Am Mikrofon war der Florian Mani. Einen schönen Abend miteinander.
Radio Grieche. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.